Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. In der letzten Sendung ging es darum, wie der Prophet Jeremia damit begonnen hat, zu verkündigen, was das Volk des Südreiches Juda erwarten wird, wenn es nicht zu Gott, dem Herrn, umkehrt. Von Norden her werden die Babylonier unter ihrem König Nebukadnezar in Juda einfallen und es entführen. Doch das Volk antwortet halbherzig. Gott mahnt es weiterhin, zu ihm zurückzukehren. Das tat er jahrelang durch seinen Propheten Jeremia. Letztendlich aber wollte es nicht hören. Jeremia hat von Gott die Aufgabe bekommen, die Menschen des Südreiches Juda aufzurütteln. Sie sollen sich Gott wieder zuwenden, damit es ihnen nicht so ergeht wie den Israeliten des Nordreiches, die von den Assyrern besiegt und teilweise verschleppt wurden. Ich möchte jetzt ein paar Höhepunkte dieser Botschaft Jeremias hervorheben. Hierbei werde ich immer wieder einige Verse überspringen. Achten Sie bitte auf die Versangaben, damit Sie den Anschluss nicht verlieren. Wir beginnen im Jeremia-Buch, Kapitel 4, mit Vers 22. Aber mein Volk ist toll und glaubt mir nicht. Töricht sind sie und achten's nicht. Weise sind sie genug, Übles zu tun, aber Recht tun wollen sie nicht lernen. Es ist hochinteressant, wenn man sich überlegt, was heute in der Politik abgeht. Dass unsere Regierung die Hilfe von denen beansprucht, die als Intellektuelle bezeichnet werden. Ich weiß nicht, wann diese Expertengremien einberufen wurden, wann diese Idee entstand, sich an irgendeine bekannte Universität zu wenden, um dort die Ratschläge der Leute mit viel Wissen und Verstand einzuholen. Auf jeden Fall kommen wir uns so schlau vor und tun doch nur Böses, wie die Menschen damals zu Jeremias Zeiten. Wir meinen, die größten Schlauberger der Welt zu sein. Wir meinen, große gewiefte Geschäftsleute zu sein. Wir sind groß in allem, außer der Gerechtigkeit. Ja, es geht ziemlich bescheiden zu, wenn es darum geht, Gott zu kennen. Das ist tragisch, denn Gott sagt, dass diejenigen, die nur vorgeben, ihn zu kennen, ihn aber in Wirklichkeit nicht kennen, dass sie töricht sind. In der letzten Sendung habe ich aus einem Zeitschriftenartikel zitiert, in dem die Bibel als ein unübersichtliches, unzuverlässiges und ermüdendes Buch beschrieben wurde. Ich würde sagen, der Autor dieses Artikels ist genauso befähigt, über das Wort Gottes zu schreiben, wie ich dazu befähigt bin, über die Veröffentlichungen unseres Parlaments oder die Quantenphysik zu schreiben. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Anders ausgedrückt, diese berühmten Intellektuellen, die doch keine wahren Gläubigen sind, sind im Grunde nicht berechtigt, über das Wort Gottes zu schreiben und zu urteilen, denn sie kennen Gott nicht. Man muss ihn aber kennen, um sein Buch, die Bibel, verstehen zu können. Es ist interessant, dass man ein menschliches Buch lesen und es verstehen kann, ohne den Autor des Buches zu kennen. Ein menschliches Buch eines menschlichen Autors kann von einem anderen Menschen verstanden werden. Wenn man aber die Bibel verstehen möchte, muss man den Autor kennen und ihn als seinen Lehrer anerkennen. Nur der Geist Gottes kann dafür sorgen, dass das Wort Gottes für uns Menschen Realität wird. In Kapitel 5 des Jeremia-Buches nennt der Prophet verschiedene Sünden des Volkes beim Namen. In Vers 1 lesen wir, »Geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr jemand findet, der Recht übt und auf Wahrheit hält. So will ich ihr gnädig sein.« Vielleicht kennen Sie die Geschichte des alten Diogenes, des griechischen Philosophen, der mit einer Laterne in der Hand durch die Straßen von Athen zog. Die Leute fragten ihn, wonach er suchte. Er antwortete ihnen, ich suche nach einem ehrlichen Menschen. Er hat aber nie einen gefunden. Ich glaube, dass wir dasselbe Problem in den meisten Städten der heutigen Zeit hätten. Im gerade vorgelesenen Vers 1 heißt es sinngemäß, falls ihr jemanden findet, der sich gerecht verhält, so will ich gnädig sein. Erinnern wir uns an eine Begebenheit aus dem ersten Buch Mose, wo es darum ging, nach den gerechten Menschen in Sodom und Gomorra Ausschau zu halten. Abraham wollte, dass Gott die beiden Städte verschont. Doch warum hat er aufgehört, mit Gott darüber zu feilschen? Er hat damit aufgehört, nachdem er Gott gebeten hatte, die Stadt zu verschonen, wenn es dort wenigstens 10 gerechte Menschen gäbe. Gott wiederum hatte Erbarmen mit dem einzigen gerechten Menschen, der dort wohnte, nämlich Lot, und den musste er aus der Stadt bringen, bevor er sie dann zerstörte. Zurück zum Buch des Propheten Jeremia. Hören Sie, wie Gott in Kapitel 5, Vers 8 über sein Volk spricht. Ein jeder wiehert nach seines nächsten Frau, wie die vollen, müßigen Hengste. Was ist die große Sünde unserer Zeit? Ich würde sagen, die sexuelle Sünde. Aber wir nennen sie nicht so. Wir sprechen lieber von veränderten Moralvorstellungen. Gott aber nennt Ehebruch immer noch Sünde. Tatsächlich verwendet er hier beißenden Spott. Er sagt, ein jeder wiehert nach seines nächsten Frau, wie die vollen, müßigen Hengste. Was für ein Bild für unsere zeitgenössische Kultur. Weiter geht es in Jeremia 5 mit Vers 27 und dem Anfang von Vers 28. Ihre Häuser sind voller Tücke, wie ein Vogelbauer voller Lockvögel ist. Daher sind sie groß und reich geworden, fett und feist. In unserer heutigen Zeit verlassen manche jungen Leute nur deshalb frühzeitig ihre Elternhäuser, weil sie es dort nicht mehr aushalten. Um es mit den Worten von Jeremia zu sagen, ihre Elternhäuser sind voller Tücke. Wobei es den Familien, rein äußerlich betrachtet, durchaus gut geht. Sie sind sozusagen fett und feist. Im Kapitel 6 schließt Jeremia seine Botschaft ab. Wir lesen dort in Vers 13, denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn, und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um. Das gesamte Volk war also wie von Habgier besessen. Die Habgier ist auch heute in der westlichen Welt eine der großen Sünden. Man giert nach Geld, Gold, Vermögen und Ruhm und nach seines nächsten Frau. Vers 14. Von den Propheten und Priestern des Volkes Juda wird gesagt, und sie heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Oberflächlich gab es eine Art Reformation und es gab ein wenig Heilung. Aber diese könnte man mit dem Auftragen von Nivea-Creme auf ein Hautkrebsgeschwür vergleichen, um dann zu behaupten, der Krebs wäre geheilt. Die Menschen sagten Friede, obwohl es gar keinen Frieden gab. Auch heute hören wir viel Gerede über den Frieden. Ich bin aber der Meinung, dass wir in Wirklichkeit geradewegs auf die letzte Schlacht zugehen. Weiter geht es nun mit Jeremia 6, Vers 19. Du, Erde, höre zu. Siehe, ich will Unheil über dies Volk bringen, ihren verdienten Lohn, weil sie auf meine Worte nicht achten und mein Gesetz verwerfen. Da sie das Wort Gottes abgelehnt hatten, hatten sie gleichzeitig auch Gott abgelehnt. Und wenn Menschen Gott ablehnen, folgt die Strafe auf dem Fuße. In Vers 30 lesen wir, darum heißen sie verworfenes Silber, denn der Herr hat sie verworfen. Verwerfen ist ein anderes Wort für ablehnen. Deshalb könnte man den Vers auch so wiedergeben. Darum heißen sie abgelehntes Silber, denn der Herr hat sie abgelehnt. Gott erklärt also dem Volk von Juda, ihr habt mein Gesetz abgelehnt, und so werde ich euch ablehnen. Und wenn ich euch ablehne, werden euch die Völker der Erde auch ablehnen. Interessant, nicht wahr? So ging es zur Zeit Jeremias, und so läuft es auch heute noch. Diese Botschaft ist sehr ernst, und wir sollten sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir erreichen nun das 7. Kapitel des Jeremia-Buches. In den Kapiteln 2 bis 6 haben wir die Prophezeiungen gelesen, die Jeremia in den ersten 5 Jahren seines Dienstes erhalten hatte. Als junger Mann von gerade mal 20 Jahren predigte er diese schweren Prophezeiungen, die sein Volk verurteilten und verdammten. Die Prophezeiungen der Kapitel 7 bis 10 hingegen verkündete er, nachdem das Gesetz des Herrn während einer Säuberung im Tempel aufgefunden worden war, die der junge König Josia befohlen hatte. Josia machte sich um sein Volk ernsthafte Sorgen, was erkennen lässt, dass er als junger Mann eine persönliche Beziehung zu Gott hatte. Jeremia und Josia waren ungefähr im gleichen Alter. Sie waren beide von Gott begeistert und wahrscheinlich gute Freunde. Hilkia, der Priester, der offensichtlich Jeremias Vater war, hatte das Gesetz des Herrn gefunden. Der Tempel wurde gesäubert, repariert und wieder seiner Bestimmung übergeben, was natürlich eine wunderbare Sache war. Aber nur auf den Tempel zu vertrauen, das konnte nicht richtig sein. Deshalb sollte sich Jeremia in den Eingangsbereich des Tempels stellen, um seinem Volk eine weitere Prophezeiung zu verkünden. Am Anfang von Kapitel 7 wird berichtet: Das ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. Tritt ins Tor am Hause des Herrn und predige dort dies Wort und sprich: Höret des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. Tritt ins Tor am Haus des Herrn, heißt es hier. Es gibt einige Bibelausleger, die meinen, dass dieser Vers der Prophezeiung aus Jeremia Kapitel 26 sehr ähnelt. Die Prophezeiung ist tatsächlich ähnlich, aber Sie werden bemerken, dass die letztere im Hof des Hauses des Herrn verkündet wurde. Jeremia stand dabei nicht mehr im Tor, sondern hatte den Hof betreten. Dazu kommt, dass die Prophezeiung in Kapitel 26 während der Herrschaft eines anderen Königs verkündet wurde. Die Botschaft ist allerdings so ziemlich dieselbe, was einfach nur zeigt, Jeremia hatte seinen Standpunkt nicht geändert. Jetzt, wo der Tempel wieder hergerichtet worden ist und das Gesetzesbuch gefunden wurde, strömen die Menschen in Massen zurück zum Tempel. Zum Tempel zurückzukehren lag wohl gerade im Trend, aber sie sprachen auch davon, zu Gott zurückzukehren. Der junge Jeremia hörte die Unterhaltungen der Menschen und gibt ihnen die folgende Botschaft. Vers 3. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Es ist offensichtlich, dass es in ihrem Leben keine wahre Veränderung gegeben hat, obwohl sie in den Tempel zurückkehrten und am Gottesdienst teilnahmen. Der amerikanische Liedermacher Keith Green hat einmal gesagt: In die Kirche gehen macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie zu McDonald's gehen dich zu einem Hamburger macht. Die Menschen in Juda lebten immer noch so, wie sie lebten, als sie noch Götzen dienten. Die Erweckung fand nur äußerlich statt. Die Zeit würde noch kommen, wenn die Erweckung echt werden würde, aber zu diesem Zeitpunkt war sie nur eine oberflächliche Bewegung. In Vers 4 sehen wir die Haltung der Menschen, die Jeremia Sorgen bereitete. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie die Menschen über all dies dachten. Sie riefen vielleicht: Mensch, schau dir mal den Tempel an, ist er nicht wunderschön? Die haben bei der Restaurierung saubere Arbeit geleistet. Ist es nicht schön, wieder in den Tempel gehen zu können, ganz wie in alten Zeiten? Sehen Sie, es gab Begeisterung für den Tempel, aber es gab keine wahre Umkehr zu Gott. Das hat Jeremia bemerkt, und so sprach er: Vertraut den lügnerischen Worten, die ihr von euch gebt, nicht. Ihr führt euch so auf, als ob es das Beste auf der Welt wäre, nur wieder in den Tempel gehen zu können. Wenn Sie das zweite Buch der Chronik, Kapitel 34 und 35 aufschlagen, können Sie gut nachvollziehen, was während dieser Zeitspanne vor sich ging. Was geschehen war, war tatsächlich wunderbar. Hilkia gab das Gesetzesbuch an Schafan weiter, der es dem König vorlas. Der König versammelte alle Ältesten des Südreiches und der Stadt Jerusalem, und diese veranlassten, dass das Gesetz dem ganzen Volke vorgelesen wurde. Dann schlossen sie einen Bund mit Gott, dass er vor ihnen hergehen sollte. Sie feierten das Passafest in Jerusalem, denn, so lesen wir im zweiten Buch der Chronik, man hatte kein Passa gehalten in Israel wie dies von der Zeit des Propheten Samuel an, und kein König in Israel hatte das Passa so gehalten, wie Josia Passa hielt, mit den Priestern, Leviten, ganz Juda und allen, die von Israel sich versammelt hatten, und den Einwohnern von Jerusalem. Im 18. Jahr der Herrschaft Josias wurde dies Passa gehalten. Die Gottesdienste im Tempel mit all ihren Opfern und Festen wurden wieder eingeführt. Das war gut und wunderbar. Wo aber war dann das Problem? Das Problem war, dass sie selber sich nicht veränderten. Sie lebten so weiter, wie sie auch zuvor gelebt hatten. Er bezieht sich nicht auf die 10 Gebote, sondern auf die Gesetze, die der Herr ihnen nach den 10 Geboten gegeben hatte, also auf die Anweisungen aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 21 bis 23, die sich mit dem alltäglichen Leben in Israel und den Beziehungen der Menschen untereinander befassten. Zurück zu Jeremia, Kapitel 7. Dort heißt es in den Versen 9 und 10, ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen, und tut weiter solche Greuel. Obwohl die Menschen davon sprachen, wie wunderbar der Tempel war, beteten sie immer noch Baal an. Sie dachten ungefähr so, da der Tempel ja wieder aufgebaut war und sie zumindest am Sabbat Gott kurz Hallo sagten, würde er sie schon schützen. Es ist natürlich wahr, dass Gott Menschen schützt, wenn sie wahrhaftig zu ihm umkehren. Diese Menschen beriefen sich aber auf eine Tatsache, die auf sie nicht zutraf. Zur Wiederherstellung des Tempels hatte das Volk sehr großzügig gespendet, und die größten Spender unter ihnen waren der Meinung, dass dies ausreichte, um sich Gottes Segen zu sichern. Liebe Hörer, ich kenne kein anderes Buch, das besser zu unserer heutigen Zeit passt als das Buch Jeremia. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine kleine Erweckungsbewegung. Zu jener Zeit waren mehrere Evangelisten unterwegs und die Mengen strömten in die Zelte und Gemeinden, wo sie auftraten. Zur gleichen Zeit begann ich mit meinen mittwöchlichen Bibelstunden. Die Menschen kamen scharenweise. Wir hörten von Pastoren, dass die Anzahl der Gottesdienstbesucher sich verdoppelte und verdreifachte. Sie stellten Stühle in die Gänge und bauten neue Gemeindehäuser. Die Gemeinden in den Vororten vergrößerten sich. Ein mir bekannter Pastor baute in einem dieser Vororte ein wunderschönes neues Gemeindehaus, und die Menschen kamen und drängten sich in den Gemeindesaal, bis zu 2000 auf einmal. Er sagte mir, das Problem war, dass ich zwar ein neues Gemeindehaus hatte, aber keine erneuerten Menschen bekam. Dieselben Leute hätten erneuert werden sollen, aber das ist nicht eingetreten. Es waren die gleichen alten Menschen, jetzt nur in einem neuen Gemeindehaus. Die Menschen verwechselten den Anstieg der Mitgliederzahlen mit geistlichem Wachstum und geistlicher Entwicklung. Genau diesen Punkt hat auch Jeremia seinen Zeitgenossen vor Augen geführt. Und er setzt noch einen drauf. In Kapitel 7, Vers 11 heißt es, haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Jahrhunderte später brachte der Herr Jesus dieselbe Klage vor, als er den Tempel reinigte. Zur Zeit Jeremias nannte er den Tempel eine Räuberhöhle, weil die Leute die Woche damit verbrachten, ihre Brüder und Schwestern gewissermaßen auszurauben, um sich am folgenden Sabbat ganz fromm im Tempel sehen zu lassen. Ihr Geschäftsverhalten und ihre Beziehungen untereinander hatten sich nicht geändert. Menschen sind heutzutage immer noch der Meinung, dass große religiöse Kongresse einen besonderen Wert haben. Diese Art von Veranstaltungen reizt mich persönlich jedoch nicht besonders. Ja, Massenveranstaltungen oder Kongresse haben mir noch nie zugesagt. Es gibt aber Menschen, die Gefallen daran finden. Das Problem ist nur, dass einige Leute die dort herrschende Begeisterung mit einer Handlung des Geistes Gottes verwechseln. Ich werde jetzt wahrscheinlich so unpopulär wie Jeremia werden, aber ich muss Ihnen sagen, dass so etwas keine Erweckung ist. Nichts kann sich eine wahre Erweckung nennen, es sei denn, es verändert Leben. Ein Beispiel dazu. Die methodistische Bewegung im 18. und 19. Jahrhundert in England, sie veränderte Leben. Der Alkoholmissbrauch ging zurück, die Arbeitsbedingungen in Fabriken wurden verbessert und Kinder- und Jugendarbeitsgesetze wurden verabschiedet. Es war eine geistliche Bewegung, die in das Leben der Menschen hineinreichte. Ich würde heute gerne eine geistliche Bewegung sehen, die bis in jene Bezirke unserer Städte hineinreicht, in die sich kaum noch ein Bürger hineintraut. Was wir brauchen, ist eine wahre Erweckung. Nur diese kann solche Stadtviertel wahrlich verändern. So sah die Botschaft zur Zeit Jeremias aus. Sie können sich vorstellen, wie beliebt dieser junge Mann gewesen ist, als er dort im Tor zum Tempel stand und Gottes Botschaft verkündete. Ich kann ihn mir gut vorstellen, ein einsamer Kerl mit gebrochenem Herzen, aufgrund der Botschaft, die er seinem Volk verkünden sollte. Er verkündete sie aber treu, und dies führte letztendlich zu einer teilweisen Erweckung. Ich lese nun Vers 16. Du sollst für dies Volk nicht bitten und selbst für sie weder Klage noch Gebet vorbringen, sie auch nicht vertreten vor mir, denn ich will dich nicht hören. Gott spricht also, Jeremia, du brauchst nicht für diese Leute zu beten. Dieser Vers ist phänomenal. Gott sagt, dass es nichts mehr bringt, für das Volk zu beten. Das Volk hat sich zu weit von Gott entfernt. Nur wenn es sich Gott zuwendet, gibt es noch Hoffnung für das Volk. Auch ich bin der Meinung, dass es Zeiten gibt, in denen wir nicht für Menschen zu beten brauchen. Zum Beispiel, wenn diese nur den Segen Gottes erhalten möchten. Einmal habe ich ein Mitglied meiner Gemeinde im Krankenhaus besucht und für ihn gebetet. Ein Mann im gegenüberliegenden Bett bat mich, auch für ihn zu beten. Ich fragte ihn, ob er ein Christ wäre. Er antwortete, dass er an Gott glaubte. Ich erzählte ihm, dass ihn das nicht zu einem Christen machen würde. Dann erklärte ich ihm das Evangelium und bot ihm an, sein Leben dem Herrn Jesus Christus anzuvertrauen. Er erwiderte, dass er das nicht annehmen könnte, aber er wollte weiterhin, dass ich für ihn betete. Ich sagte zu ihm, guter Mann, ich werde für Sie beten, aber nicht auf die Art und Weise, wie Sie es möchten. Sie wollen, dass ich für Ihre Genesung bete und dass Gott Sie segne. Ich jedoch werde dafür beten, dass Gott Sie erretten wird. Das ist das einzige Gebet, das ich für Sie beten kann. Liebe Hörer, ich glaube, wir beten viel zu viel, dass Menschen von Gott gesegnet werden, obwohl wir stattdessen dafür beten sollten, dass diese Menschen errettet werden. Genau das trägt Gott Jeremia auf. Stehe nicht einfach nur im Tempel herum, um dafür zu beten, dass diese Menschen nicht in die Gefangenschaft gehen werden, sondern bete dafür, dass sie zu mir zurückkehren. Du verkündest ihnen meine Botschaft, und das ist das Allerwichtigste. Gott kommt direkt zur Sache. Liebe Hörer, er ist auch an Ihren Sonntagsritualen nur wenig interessiert. Viel wichtiger ist es ihm, wie Sie sich am Montag verhalten. Der Ort, wo man feststellen kann, ob ein Christ wirklich ein Christ ist, ist nicht sonntags in der Kirche, sondern montags auf der Arbeit. Lesen wir weiter in Jeremia 7, und zwar jetzt Vers 23. Sondern dies habe ich Ihnen geboten. Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Gott gibt den Leuten aus dem Volk Juda noch einmal unmissverständlich bekannt, dass er Gehorsam von ihnen verlangt. Der Besuch des Tempels ist wunderbar, aber kein Ersatz für den Gehorsam. Heute wird ja manchmal behauptet, dass einige Leute in die Gemeinde gehen, um die Kleidung der anderen zu beäugen. Ihre Absicht ist nicht wirklich, Gott zu loben. Ihr Leben hat sich nicht verändert. Sie tratschen immer noch, sie kreuzigen immer noch andere Christen hinter deren Rücken und sie leben ihr Leben immer noch draußen in der Welt. Genauso wie Jeremias Volk es tat, wenn es zu den Altären des Baal marschierte. Sie leben, ohne ein Zeugnis für den Herrn zu sein. Der Besuch des Gottesdienstes hat natürlich einen gewissen Zeugnischarakter. Aber das Zeugnis, das sie draußen in der Welt abgeben, ist das Zeugnis, das zählt. Jetzt wird es sehr real und persönlich, nicht wahr? Im Buch Jeremia sind wir an einem Punkt angekommen, da scheint es mit Gottes Geduld langsam zu Ende zu gehen. Jeremia aber verkündet weiterhin treu die Botschaften, die Gott ihm gibt, auch wenn ihm keiner richtig zuhört. Genau wie zur damaligen Zeit sollten wir auch heute auf die warnenden Worte Jeremias hören, sonst sind wir, wie Juda, dem Untergang geweiht. Im Gegensatz zu Juda haben wir aber einen Heiland, der für unsere Sünden gestorben ist und uns gerne annimmt, wenn wir nur ihn annehmen. Falls Sie ihn noch nicht angenommen haben, werde ich dafür beten, dass Sie dies tun. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, bis es auf unserer Reise durch die Bibel weitergeht.